Ja, soweit die Hochzeit des Figaro. Si vuol ballare, wenn der Herr Graf ein Tänzchen mit mir wagt. Ja, jetzt hoffe ich, ich habe den Professor Wette in Freiburg am Mikrofon. Hallo und guten Tag.
Guten Tag.
Ja, dann hören wir uns gegenseitig. Ja. Konnten Sie auch die Musik hören?
Nein.
Konnten Sie nicht hören. Gut, dann mal gucken, ob wir das dann bei der nächsten Musikpause hinbekommen werden. Ja, ich habe schon in der Einleitung kurz gesagt, warum Professor Wette hier ist. 100 Jahre Beginn des Ersten Weltkriegs, heiße Diskussionen auch in den Leitmedien. Auch bei uns hier in der Stadtverordnetenversammlung gab es einen Beschluss, doch da mal zu gedenken. Die Frage ist eben, wie. Es gibt ein Buch, das sehr hoch gelobt wurde, Christopher Clark, Die Schlafwandler. Professor Wette hat darauf reagiert, aber bevor wir auf diese Inhalte einsteigen, wie immer eigentlich, wenn wir einen Interviewpartner hier haben, so ein bisschen was, mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Also wie wurde der Herr Professor Wette Professor, wie wurde er ja zum Friedensforscher, wie wurde er zum Historiker? Herr Professor Wette, wie war das denn so?
Ja, ich habe studiert in München in den Fächern Geschichte, Philosophie und Politikwissenschaft und habe mir als Thema gewählt, darüber nachzudenken und zu erforschen, wie die Sozialisten des 19. und 20. Jahrhunderts zum Thema Krieg und Frieden gestanden haben. Da ging es hauptsächlich um die Frage, wie haben sie überhaupt Kriege gerechtfertigt oder haben sie nur den Frieden gerechtfertigt? Und was haben Sie über die Ursachen kriegerischer Konflikte gewusst? Und das war in den 60er Jahren und im Grunde beschäftige ich mich mit seitdem immer wieder mit dem Großthema Krieg und Frieden aus verschiedenen Richtungen. Beispielsweise habe ich im Militärgeschichtlichen Forschungsamt, dem ich als Historiker 25 Jahre lang angehört habe, mich mit den Ursachen und Voraussetzungen des Zweiten Weltkrieges intensiv auseinandergesetzt.
Vielleicht eine kurze Bemerkung. Was ist eigentlich dieses militärgeschichtliche Forschungsamt? Hört sich ja irgendwie offiziell an. Ist das eine staatliche Institution?
Ja, das hört sich nicht nur offiziell an, das ist auch eine hochoffizielle Geschichte. Das ist eine Behörde, die dem Bundesministerium der Verteidigung untersteht, die immer auf ihre Fahnen geschrieben hat, nur der Freiheit der Wissenschaft verpflichtet zu sein, wie es ja in unserem Grundgesetz vorgesehen ist, wo aber in der Praxis die Dinge doch etwas anders aussehen. Da hat man dort auch sehr sich nach ungeschriebenen Gesetzen zu richten gehabt, also etwa das Ansehen des Berufsmilitärs aller Zeiten sollte möglichst geschont werden. Und insoweit war es dann mit der Freiheit der Wissenschaft doch nicht ganz so weit her, wie das im Grundgesetz vorgesehen war. Das gab viele Konflikte dort.
Ich glaube, auf einen können wir vielleicht nach der nächsten Musikpause noch mal ein bisschen länger oder genauer eingehen, auf den Konflikt um Ihre Noske-Biografie. Ja. Ne? Gut, aber also da haben Sie sich trotzdem eben in Ihre Richtung beschäftigt und auch geforscht und sind dann aber irgendwann ausgeschieden?
Ja, nach der deutschen Einigung 1989-90 hat so mancher in der Bundeswehr gemeint, man müsse diese Institution, die im liberalen Südwesten stationiert war, nämlich in Freiburg, und auf enge Zusammenarbeit angewiesen war mit dem ebenfalls dort befindlichen Militärarchiv des Bundesarchivs, also etwas preußisch gesinnte Menschen waren der Auffassung, nun müsse das MGFA aus dem liberalen Süden weg und müsse nach Potsdam, ins alte preußische Potsdam verlegt werden. Und so ist es dann in der Tat auch 1992 geschehen. Das wollte ich nicht mitmachen und habe mich daher entschieden, in Freiburg zu bleiben und aus dem MGFA auszusteigen und meine begonnene Beschäftigung an der Universität Freiburg weiter auszubauen.
Und sind dort auch dann zum Professor ernannt worden?
Ja.
Ja, am historischen Seminar?
Richtig.
Okay, so nebenher beschäftigen Sie sich weiter eben mit historischer Friedensforschung auch?
Naja, nebenher kann man das nicht sagen. Was ich mache, seit meiner Doktorarbeit, über die ich ja vorhin gesprochen habe, ist im Grunde die Geschichte daraufhin abzuklopfen, was sie an positiven Friedensbeispielen bietet. Und da wir ein sehr gewalttätiges Jahrhundert hinter uns haben, tritt sehr viel stärker nun in den Blickpunkt gewaltsames Handeln in der Politik. Und die Vorstellung für historische Friedensforschung ist, über die Ursachen von Konflikten aufzuklären und Wege zu weisen, nach Strukturen Ausschau zu halten, wie friedlichere Verhältnisse gestaltet werden können.
Okay, soweit vielleicht mal zur Einführung. Sie haben mir ja freie Hand gegeben bei der Musikwahl. Ich habe jetzt gedacht, zur Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs gehören natürlich auch die Kriege, die Preußen so 1864 bis 1871 geführt hat. Habe deshalb mal als zweite Musik nach dem Figaro ausgesucht, ein Lied, das aus der Pariser Kommune stammt, die Zeit der Kirchen. Temps de Cerise, gesungen hier von Juliette Gréco.
Très très vieille chanson, très 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 vieille. C'est une chanson qui fait partie de notre patrimoine. C'est une chanson d'amour. C'est donc une chanson révolutionnaire. C'est une chanson révolutionnaire. C'est donc une chanson d'amour. Elle s'appelle Le temps des cerises.
Quand nous chanterons. Niedergeschlagen, auch mit Hilfe sozusagen der Preußen, des preußischen Königs, der dann Kaiser wurde. Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs. Bei uns aktuell am Telefon zum Telefoninterview Professor Wette aus Freiburg. Ja. Wie war das mit dieser Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs? Wollen wir dann besprechen. Aber zunächst mal noch ein bisschen was von Professor Wette von seinen anderen Forschungsgebieten erfahren. Sie haben angedeutet, es ging nicht immer so im Konsens zu im Militärgeschichtlichen Forschungsamt. Sie haben zum Beispiel eine Biografie über Gustav Noske geschrieben. Sie können ja vielleicht mal ein paar Worte sagen dann, wer das war, was für eine Rolle er gespielt hat und warum sich darum ja nicht nur so eine lockere Kontroverse entwickelt hat, sondern weil man auch erst ihren Text gar nicht drucken wollte. Herr Wette, Sie hören mich noch?
Nein, so. Hören Sie mich?
Jetzt höre ich Sie wieder,
ja,
okay.
Ja. Also der Name des SPD-Politikers Gustav Noske war in den Jahren 1918 bis 20 reichsweit jedem Deutschen bekannt, denn er hatte die wichtige Rolle, dass er der Minister für das Militär war, also der Reichswehrminister, der erste Reichswehrminister der Weimarer Republik. Das war eine sehr gewalthaltige Phase im Übergang vom Kaiserreich, Ende des Krieges, Revolutionszeit bis hinein in die Anfänge der Republik, war verbunden mit innenpolitischen Kämpfen, geradezu einem innenpolitischen Bürgerkrieg in manchen deutschen Städten wie in Berlin, wie in Bremen oder in München. Und unter Historikern war schon immer Gustav Noske eine sehr problematische Figur, weil man nicht genau wusste, wie man ihn eigentlich politisch bewerten soll, auch aus der Distanz von vielen Jahrzehnten. Es gab eine Seite, die haben das Votum von Noske selbst angenommen. Er sei es gewesen, der im Jahr 1919 Deutschland vor dem Bolschewismus gewahrt habe. Und eine andere Seite hat gesagt, eine Gefahr des Bolschewismus in dem Sinne hat es in Deutschland überhaupt nicht gegeben. Die ganze Rätebewegung war sozialdemokratisch orientiert, war gewerkschaftlich orientiert und die Gefahr einer Umwälzung nach russischem Vorbild, die Gefahr hat in Deutschland gar nicht bestanden. Und genau darum ging auch die Auseinandersetzung um meine Biografie, an der ich fast ein Jahrzehnt lang gearbeitet hatte, weil es sehr schwer war, an Quellen über Gustav Noske heranzukommen, weil es keinen Nachlass gibt und es auch sonst sehr schwierig ist, Informationen über ihn zu sammeln. Und darum ging die Kontroverse, hat er das richtig eingeschätzt, weil ich auch der Auffassung war, wie andere meiner Kollegen, dass in der Novemberrevolution 1918 durchaus die Chance war, eine etwas solidere Demokratie auf die Beine zu stellen, als das, was tatsächlich geschehen ist. Und dass man aus der Distanz diverser Jahrzehnte sagen kann, dass die Begründung für den Einsatz staatlicher Gewalt in Form von Freikorps und einem Bürgerkrieg mit mehreren tausend Toten in Deutschland, dass diese staatliche Gegenwehr so eigentlich gar nicht erforderlich war, sondern dass man durch die zeitgenössische Feindbildpropaganda den Popanz einer bolschewistischen Gefahr aufgebaut hat, der so in Wirklichkeit gar nicht existierte.
Das ist im Prinzip das, was, ich sage jetzt mal so populär, der Sebastian Haffner in seinem Buch über diese Periode vertritt.
Kann man sagen.
Ja, okay.
Aber das fügt, was ich gemacht habe, fügt sich im Grunde ein in die ganze neuere Revolutionsforschung. Und mancher hat gesagt, mit einer kritischen Arbeit über den Gustav Noske ist eigentlich die Revolutionszeit in Deutschland die einzige große Revolution, die wir ja überhaupt zu bieten haben, kann als im Wesentlichen als abgeschlossen gelten.
Okay, also das war sozusagen das eine. Sie haben auch, haben Sie vorhin auch schon gesagt, zu den Forschungen über den Zweiten Weltkrieg, insbesondere das Unternehmen Barbarossa, Überfall auf die Sowjetunion, auch den sozusagen Vernichtungskrieg, Rassenkrieg beigetragen. Waren Sie auch beteiligt oder zumindest haben Sie das beeinflusst? Die Wehrmachtsausstellung, die ja dann doch, glaube ich, der entscheidende Durchbruch war, um dieses Bild von der sauberen Wehrmacht stark in Frage zu stellen.
Ja, man muss bei der Gelegenheit vielleicht daran erinnern, dass die Wehrmachtausstellung, die ja ab 1995 in vielen deutschen Städten gezeigt wurde, für die große Zahl der Betrachter einen Neuigkeitswert hatte, aber dass für die Experten, die etwa auch in dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt gearbeitet haben, schon seit den 70er Jahren etwa klar war, dass es sich bei dem Bild von der sauberen Wehrmacht um eine Legende handelte und dass die Beteiligung an Verbrechen so groß war, dass dieses Bild nicht gehalten werden konnte. Das hat aber leider nur den Weg zu, dieses Wissen hat leider nur den Weg zu Experten gefunden. Und das hat der Hauptverdienst dieser Wehrmachtausstellung bestand darin, dass Wissen, das unter anderem im Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Freiburg von kritischen Leuten aufgearbeitet wurde, dass das mit dem Mittel des Bildes populär unter die Leute gebracht worden ist und ein riesiges Aufsehen erregt hat. Und uns mit unseren internen Kenntnissen war die Verbrechensinvolvierung der Wehrmacht schon drei Jahrzehnte vorher klar.
Gut, aber es gab ja nicht nur zum Glück Verbrechen. Es gab auch Menschen, die sich gegen diese Verbrechen gewandt haben. Auch denen haben sie sich gewidmet. Ich habe einen kurzen Text gelesen über den Feldwebel Schmidt zum Beispiel. Es gab noch andere, die versucht haben, gegen diese Vernichtungsmaschine mit ihren schwachen Kräften was zu tun. Wie war das zum Beispiel bei diesem Feldwebel Schmidt?
Nach meinem Ausscheiden aus dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt wehte eine etwas freiere Luft auch bei mir und ich konnte mich Themen widmen, die mich seit langem interessiert hatten. Etwa die Frage, es kann doch wohl nicht sein, dass die über 18 Millionen deutsche Männer und Frauen, die in der Wehrmacht Dienst getan haben, sich alle einfach den verbrecherischen Befehlen gefügt haben. Es muss doch da auch widerständiges Handeln gegeben haben. Über das hinaus, was wir über den Graf Stauffenberg und seine Mitstreiter wissen. Und da fielen ganz neue Gruppen von Wehrmachtssoldaten in den Blick. Etwa die, die sich dadurch verweigert haben, dass sie desertiert sind. Es gab zwei Jahrzehnte lang intensive Forschung über Deserteure der Wehrmacht. Dann haben wir uns gefragt, hat es nicht auch Pazifisten gegeben, was wir ja aus der Weimarer Zeit wissen, wie kann sich pazifistisches Handeln betätigt haben in den Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Und da traten uns in den Blick Soldaten, die Verfolgten geholfen haben, die insbesondere Juden geholfen haben. Und zusammen mit einer Forschergruppe von etwa 30 Historikerinnen und Historikern haben wir, soweit das quellenmäßig überhaupt möglich war, es war sehr schwierig, quellenmäßig zu bearbeiten, haben wir Männer und Frauen präsentiert, die sich beispielsweise als Judenretter betätigt haben. 3 Bücher oder sogar 4 Bücher zu diesem Thema sind erschienen. Das eine heißt Retter in Uniform, Handlungsspielräume im Vernichtungskrieg der Wehrmacht. Ein anderes Buch heißt Zivilcourage, Helfer und Retter in Wehrmacht, Polizei und SS. Und ein drittes Buch hat sich hier mit der Region befasst, Stille Helden, Judenretter im Dreiländereck, also zwischen Schweiz, Frankreich und Süddeutschland. Und mein letztes Buch, das ich im Fischer Verlag im vergangenen Jahr veröffentlichen konnte, handelt von diesem von Ihnen schon angesprochenen Feldwebel Anton Schmidt, den ich im Untertitel einen Helden der Humanität genannt habe. Feldwebel Schmidt stammte aus Wien, er war ein einfacher Elektrohandwerker und er hat entgegen allem, was die militärische Obrigkeit befohlen hat, wohl aus einem christlichen Weltbild heraus und von einer starken persönlichen Empathie mit Verfolgten geprägt, in Litauen, in Wilna, über 300 Juden gerettet und hat das so konsequent gemacht, dass er auch die damit verbundene Todesgefahr für ihn eingegangen ist. Und tatsächlich ist er auf irgendeine Weise aufgeflogen, die man gar nicht mehr rekonstruieren kann, ist vor ein Kriegsgericht der Wehrmacht gekommen und das hat ihn mit der Todesstrafe bestraft und die Todesstrafe ist auch vollstreckt worden. Es ist eine ganz wichtige Figur, die man heute weltweit wahrnimmt, insbesondere in jüdischen Kreisen, denen das Retterthema natürlich noch ein Stück weit näher liegt als den anderen.
Okay, ja, vielen Dank. Ich nehme an, die Buchtitel sind noch zu erwerben.
Ja.
Ja, gut, das als Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer.
Fischer Verlag.
Im Fischer Verlag.
In Frankfurt.
Ja. Jetzt, wie gesagt, zum Ersten Weltkrieg, seine Vorgeschichte, seine Erklärung, den Strukturen, den Persönlichkeiten. Aber zu dieser Vorgeschichte gehört auch natürlich die Geschichte des Kolonialismus. Und dazu erst nochmal die nächste Musik. Und die stammt von einer Gruppe, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, Zupfgeigenhansel, auch aus Freiburg. Und das Lied heißt Bibel und Flinte.
Was treiben wir Deutschen in Af?
Glückliches Afrika, ja, ironisch gemeint. Professor Wette hat vielleicht jetzt die Musik mithören können?
Ja.
Okay, prima, gut, da musste ich 2 Knöpfchen noch umstellen. Ja, wir sind beim Thema Erster Weltkrieg und seinen Ursachen, seiner Vorgeschichte. Wie gesagt, Christopher Clark, Die Schlafwandler, ein Buch, etwa, glaube ich, 900 Seiten dick. Ich bin bis jetzt nur durch die ersten 50, 60 durchgekommen, aber bis zur Veranstaltung am 25. Juni werde ich das noch schaffen. Professor Wette hat unter anderem in den Blättern für deutsche und internationale Politik dazu Stellung genommen. Wie sehen Sie denn diese These von Christopher Clark, die ja nun gar nicht neu ist, die aber versucht neu zu belegen, die ja schon unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg vom englischen Ministerpräsidenten George so formuliert wurde mit dem Hineinschlittern, wir sind da alle irgendwie hineingeschlittert. Was ist Ihre Meinung dazu? Wie begründet das Clark und warum halten Sie die Begründung sozusagen nicht für wirklich stichhaltig?
Ja, überlegen Sie selbst, ob Sie sich vorstellen können, dass die entscheidenden Politiker und Militärs des Jahres 1914 sozusagen schlaftrunken durch ihre Ministerien gewandelt sind und dass ihnen da etwas passiert ist, was eigentlich gar nicht hätte passieren dürfen. Also ich halte das ganze Bild, die ganze Metapher halte ich für vollständig falsch und bin der Überzeugung, dass damals waren intelligente Leute in den Spitzenpositionen, die sich auch auf internationale Diplomatie verstanden haben, die nicht einfach in etwas hineingerutscht sind, was sie nicht wollten, sondern wenn man sich die Politik der einzelnen Mächte näher anschaut, zumal in den entscheidenden 4 Wochen, nämlich in der Juli-Krise 1914, so kommt man zu ganz anderen Ergebnissen, als der Australier Christopher Clark kommt. Es ist ja kein Zufall, dass dieser Mann nun einen so großen Erfolg hatte, denn seine Herkunft aus Australien und seine Tätigkeit an der berühmten University of Cambridge in England scheinen ja dafür zu bürgen, dass hier ein sehr neutraler Historiker am Werk ist, der sozusagen mit dem Blick von außen, vom anderen Kontinent her, diese kleinen europäischen Verhältnisse von damals betrachtet und der uns dann sagt, wie Europa in den Krieg zog. Auch das ist nach meiner Überzeugung ein falsches Bild, denn Europa ist keineswegs gemeinsam in den Krieg gezogen, sondern in Europa gab es durchaus Kräfte, die den Frieden bewahren wollten. Und es gab solche, denen daran wenig gelegen war, die sich von einer kriegerischen Auseinandersetzung einen Vorteil versprachen. Und das waren primär die Mitglieder der deutschen Reichsleitung.
Also sowohl Militärs als auch Politiker, als auch, nehme ich jetzt mal an, Industrielle, die bestimmte Kriegsziele ja hatten. Wobei, was mir aufgefallen ist, was oft zitiert wird, sind ja Kriegszieldokumente, die dann aus dem September, also im August oder Ende Juli, Österreich-Serbien ging der Krieg los, die dann im September, Oktober formuliert wurden, Bethmann-Hollweg, auch Thyssen, der Altdeutsche Verband und so weiter. Gibt es denn sozusagen schon aus der Zeit vor dem Krieg Belege dafür, dass man diesen Krieg gewollt hat und eigentlich nur noch den günstigsten Zeitpunkt gesucht hat?
Also selbstverständlich hat keine Regierung der damaligen Zeit offen sagen können, dass sie vorhat, einen Krieg loszutreten. Denn schon seit dem 19. Jahrhundert waren die Bevölkerungen der europäischen Länder nicht daran interessiert, in Kabinettskriege oder schon gar in einen Zukunftskrieg verwickelt zu werden, der ja kein Kabinettskrieg mehr sein konnte wie in der Vergangenheit, sondern der aufgrund der Industrialisierung der europäischen Nationalstaaten und aufgrund der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in diesen Staaten ein ganz anderer Krieg sein würde, ein industrialisierter Volkskrieg.
Und das war ja im Prinzip auch zumindest den Herrschenden, den leitenden Menschen durchaus bekannt. Vielleicht
darüber
haben sie es verdrängt.
Streit. Genau, ja. Über diese Frage gibt es großen Streit.
Ja.
Also auch etwa Christopher Clark und die Leute um ihn herum, die seine Thesen mitvertreten, können ja nicht abstreiten, wenn ich ihnen vorgeführt habe, dass von dem älteren Moltke, dem preußischen Generalfeldmarschall, über den Friedrich Engels, dem August Bebel, dem Russen Jan Bloch und dem Hamburger Pazifisten Lamstus viele Politiker und Wissenschaftler und Publizisten davor gewarnt haben, was das für ein Krieg werden könnte. August Bebel hat im Deutschen Reichstag 1911 gesagt, da droht ein Volkskrieg auf uns zuzukommen, der 16 bis 18 Millionen junger Männer aus ganz Europa dahinraffen wird und der dann letztlich doch in einer Erschöpfung enden wird und nicht mit Sieg und Niederlage endet. Das haben alle Reichstagsabgeordneten gehört. Man hat im ganzen Deutschen Reich über dieses Problem diskutiert mit unterschiedlicher Zielrichtung. Es gab eine militaristische Zielrichtung, die sich nicht hat schrecken lassen von diesem Bild eines Zukunftskrieges. Und es gab aber auch eine pazifistische Richtung, die sehr wohl geglaubt hat, dass Politiker und Militärs, die davon Kenntnis haben, dass ihnen das aus dem Ruder läuft und dass das ein Krieg mit Millionen von Toten und unendlichen Zerstörungen werden würde, in der man keinen Gewinn mehr davon tragen könnte, dass die davon die Finger lassen würden. Nun gibt es eine Richtung in der Historikerschaft, die sagt, ja, die haben das wohl gewusst, aber haben es nicht realisiert in ihrem Denken. Sie haben sich immer noch von der Illusion wiegen lassen, es könne einen kurzen, schnellen Krieg wie in der Vergangenheit geben, der mit einem Sieg endet. Und deswegen hat man ja auch in Deutschland so Sprüche geklopft, wenn das erste Herbstlaub fällt, werdet ihr wieder zu Hause sein. Oder bevor der Winter einbricht, bevor Weihnachten kommt, seid ihr Soldaten alle wieder zu Hause, wie sich zeigen soll. Da hat es dann erst richtig begonnen.
Okay, wir sprechen darüber jetzt nach der nächsten Musik noch weiter. Wir werfen mit der nächsten Musik mal einen Blick in das Jahr 1913. Ein Text von Erich Mühsam.
Das muss man jetzt. Nicht zunehmende Truppenpräsenz in allen Staaten muss ja einmal die Katastrophe des Weltkrieges herbeiführen. Schon lange verschlingt die Erhaltung der Heere den weitaus größten Teil aller öffentlichen Mittel.
Ja, soweit dieser kurze Text von Erich Mühsam, von Wilfried Schwarz, einem Schauspieler, gesprochen aus dem Jahr 1913. Ich hoffe, das hat der Professor Wette am anderen Ende der Telefonleitung auch mitgehört. Und er kann jetzt.
Ich habe den mühsamen Text auch sehr aufmerksam verfolgt und würde ihn so einordnen, das ist ungefähr das, was schon in der Gründungsphase der Arbeiterbewegung in Deutschland, also in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, auf den ersten Kongressen des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins in Resolutionen zum Thema Krieg und Militarismus gesagt wurde, dass es eine Schande für die Kultur sei, dass so viel Geld ausgegeben wird für Militär, dass es unerträglich sei, dass hierfür Geld ausgegeben wird und für die sozialen Bedürfnisse der Arbeiterschaft zu wenig Geld ausgegeben wird, dass die Präsenz starker Heere in sich die Dynamik tragen, immer wieder selbst Kriege auszulösen. Und in dieser Tradition scheint sich durchaus auch Erich Mühsam mit diesem Text bewegt zu haben. Es gab ja in Deutschland eben nicht nur diese militaristischen Tendenzen, sondern es gab seit Beginn der militaristischen Ära, die wir irgendwo in den 60er oder 70er Jahren des 19. Jahrhunderts ansetzen, gab es immer auch starke Gegenströmungen. Und kurz vor dem Ersten Weltkrieg war die stärkste Gegenströmung eben die sozialistische Internationale, die ja die sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien ganz Europas in sich vereinigt hat und der auch die freie Gewerkschaftsbewegung angehört hat. Das waren die Kräfte, die gegen den Haupttrend des Militarismus und der Kriegsgefahr aufbegehrt haben und Jahr für Jahr auf ihren Kongressen die Regierungen gewarnt haben, es zu weit zu treiben mit dem Spiel mit dem Feuer und die Arbeiterschaft dazu aufgerufen haben, große Demonstrationen für den Frieden zu machen, damit die Regierenden wussten, mit ihnen würde nicht zu rechnen sein in einem Konfliktfall.
Dann war aber doch mit einem großen Teil von ihnen zu rechnen, aber ich glaube, das ist dann eine eigene Diskussion, warum das eben dann 1914 so passiert ist mit der Zustimmung der SPD zu den Kriegskrediten, mit dem Burgfrieden. Das ist ja was, nehme ich mal stark an, was Christopher Clark nur überhaupt nicht behandelt.
Ja, wenn ich vielleicht dazu noch was sagen kann.
Gerne.
Auch die, Sie finden kein Wort bei Christopher Clark über die ersten Bemühungen auf dem Wege internationaler Zusammenarbeit zu einem Kriegsverbot zu gelangen, nämlich die Haager Konferenzen von 1899 und 1907 waren der erste große Versuch, dem Krieg Fesseln anzulegen. Stattdessen ist nur herausgekommen, dass man Regeln für den Krieg verabschiedet hat und das andere, das viel größere Anliegen, Regeln gegen den Krieg zu verabschieden, ist gescheitert und zwar maßgeblich an der deutschen Politik, die sich einfach freie Hand behalten wollte auch für einen künftigen Angriffskrieg. Davon finden Sie bei Clark nichts. Sie finden auch nichts über die zweite sozialistische Internationale. Es gibt bestimmte Fragen, die haben diesen Kollegen nicht interessiert und deswegen kann er sich auch einer abgewogenen Aussage über diejenigen, die den Krieg wollten und die nur nach Wegen gesucht haben, in ihn hineinzufinden, ohne zugleich als Aggressoren dazustehen, das kann er nicht bieten, sondern er kann nur bieten ein Panorama der europäischen Politik, der europäischen Regierungen und er kann aufzeigen, dass es überall in St. Petersburg, in Wien, in Berlin, in London und in Paris, dass es überall auch Kriegstreiber gegeben hat, was niemand bestreitet, das ist in der Tat so.
Auch Fritz Fischer damals
aber
ja nicht beschritten
hat.
Aber
es kommt ja doch ganz stark darauf an, ob die kriegstreiberischen Kräfte in den jeweiligen Regierungen, welchen Einfluss sie in den jeweiligen Regierungen hatten. Mhm. Und in der Vorphase des Ersten Weltkrieges, also in der Juli-Krise 1914, kann man eben beobachten, dass die englische Regierung, glaube ich, 7 Vorschläge gemacht hat, um zu einer Kooperation zu gelangen, dass die französische Seite ebenfalls Verständigungsvorschläge gemacht hat, dass die russische Seite den Vorschlag gemacht hat, in den Streitpunkte vor den Schiedsgerichtshof in Den Haag zu bringen, der ein paar Jahre vorher eingerichtet worden war. Nur die deutsche Seite war an all diesen Vorschlägen nicht interessiert und ist stattdessen den Weg in den Krieg gegangen, der schon vielfach vorweggedacht war. Der Spitzenmilitär, Generalfeldmarschall von Moltke, hat alle Jahre wieder den Kaiser gedrängt, je eher, desto besser. Also je eher wir in den Krieg kommen, desto besser für uns. Und dahinter stand die Analyse, dass der Rüstungsstand für Deutschland aktuell ganz positiv aussah, während man im Jahr 1917 etwa eine starke russische Aufrüstung konstatieren müsse und die Chancen Deutschlands, einen Krieg zu gewinnen, dadurch immer geringer würden. Daher dieses Drängen, je eher, desto besser. Und das hat es in dieser Weise eben nur in Deutschland gegeben.
Ja, jetzt mal eine Musik, die etwas aktueller ist, aber die genau eingeht auf diese Herren des Krieges, auf die Kriegstreiber. Das war nämlich Bob Dylan in der Zeit des Vietnamkrieges in den USA mit Masters of War.
I'm your Masters of War.
So, Wette hier aus Freiburg. Sie hören mich jetzt wieder?
Ja, ja.
Okay, prima. Wir wollten noch einen genaueren Blick jetzt werfen auf die sozusagen geistigen Umstände, die dazu geführt haben, dass 1914 insbesondere, wie Sie dargelegt haben, in Deutschland eben nicht die Kräfte, die den Frieden erhalten wollten, ob jetzt die Arbeiterbewegung oder aus dem bürgerlichen Lager, aus dem kulturellen Lager, dass die sozusagen gesiegt haben, den stärkeren Einfluss gehabt haben, sondern eben die Kriegstreiber den stärkeren Einfluss gehabt haben. Und da gibt's ja einfach ein paar geistige Grundlagen, die natürlich auch materielle Ursachen haben. Sie haben in Ihrem Artikel da in den Blättern für deutsche und internationale Politik Militarismus, Kolonialismus und so weiter genannt. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen näher erläutern, wie das da so wirkmächtig geworden ist.
Ja, man muss sich die Zeit von 1914 als eine sehr bewegte Zeit vorstellen. Seit dem Regierungsantritt von Kaiser Wilhelm II. Im Jahre 1890 hat das Deutsche Reich in mehrerer Hinsicht einen enormen Aufschwung genommen. Es gab demografisch einen riesigen Zuwachs, die Bevölkerung wurde immer größer. Es gab einen industriellen Aufschwung, sondergleichen. Deutschland ist in die Spitzengruppe der Industrienationen vorgerückt und es gab eine breite kulturelle Blüte. Das ganze Land war in Bewegung und die Deutschen haben sich beengt gefühlt dadurch, dass andere europäische Großmächte wie die Engländer und die Franzosen, aber auch die Amerikaner und die Japaner in Übersee Kolonien erworben hatten. Und nun wollte Deutschland, wie es damals hieß, auch seinen Platz an der Sonne sich erobern, wollte auch Weltmacht sein, wollte auch Weltmachtpolitik betreiben und hat einen Weltmachtanspruch gestellt. Und nun fragt man sich, wie haben sich eigentlich die Kulturschaffenden in Deutschland damals gegenüber dieser Dynamik in Richtung Weltmachtstreben verhalten? Waren sie in der Tradition des Philosophen Immanuel Kant an Frieden und Gerechtigkeit und Demokratie interessiert oder wie haben sie sich verhalten? Und man macht die erstaunliche Beobachtung, dass diese Tradition nicht sehr lebendig war in Deutschland, sondern dass die Kulturschaffenden insgesamt, speziell aber auch die deutschen Wissenschaftler, die Universitätsprofessoren, sich schon in den Jahrzehnten vor 1914 ganz stark an den deutschen nationalen Machtstaat angehängt hatten und in diesem Staat, auch wenn er ein militärischer Machtstaat war, was ja im Grunde ein Gegensatz zur Kultur ist, sie haben sich an ihn angelehnt und haben ihn betrachtet als das Fundament, auf dem sie selbst ihre wissenschaftliche, künstlerische Tätigkeit ausüben konnten. Und nun war der Weltkrieg 1914 da. Die deutschen Armeen hatten das neutrale Belgien durchkämpft und durchschritten und hatten damit einen schweren Völkerrechtsbruch begangen. Und nun haben die Intellektuellen der Feindesländer schwerste Vorwürfe gegen Deutschland gerichtet, dass sich nun ein barbarisches Deutschland zeige, das militaristische, barbarische Deutschland, das ja mit dem anderen, das man auch kannte, dem Deutschland der kulturellen Blüte nichts zu tun hatte. Und nun geschah etwas ganz Erstaunliches. In der Gegenwehr zu diesen Angriffen von Franzosen und Engländern aus dem intellektuellen Milieu haben sich die prominentesten deutschen Kulturschaffenden zusammengetan und haben gemeinsam einen Aufruf verfasst, in dem sie das alte politische Kampfwort der Linken in positivem Sinne aufgegriffen haben, nämlich das Kampfwort des Militarismus, und haben gesagt, wir sind eins mit dem deutschen Militarismus. Man darf Deutschland nicht spalten in einen, sozusagen in einen kulturellen Teil und in einen militaristischen Teil, sondern es gibt nur ein gemeinsames Volk, zu dem auch wir gehören. Und das war der Kern der Ideen von 1914.
Also die Aussage war praktisch, dieser Militarismus schützt die tolle Zivilisation, die wir sozusagen verkörpern.
Es gibt keine zwei Deutschlands, kein Kulturdeutschland auf der einen Seite und ein militaristisches Deutschland auf der anderen Seite, sondern all das ist eins. Und wir sind die Bürger für das militaristische Deutschland, haben die Wissenschaftler und Künstler von sich gesagt. Das ist heute nur noch schwer verständlich, aber ich empfehle jedem, der sich dafür näher interessiert, ein kleines Dokumentenbüchlein, das in der Reglam-Bibliothek für ganz billiges Geld zu kaufen ist, Aufrufe deutscher Professoren im Ersten Weltkrieg. Da werden Sie staunen, wenn Sie da hineinschauen, was damals gedacht worden ist über Militarismus und Krieg.
Gut, wobei, ich sag mal, in vielleicht mit nicht so wilden Worten wie damals, wird natürlich heute die Diskussion beim Krieg gegen den Terror und wo sich die Intellektuellen da anlehnen müssen und sollen, auf welcher Seite, ja auch geführt. Also so ganz weg ist das ja nicht, wo sich die Intellektuellen so anlehnen. Und
ja, da haben Sie leider recht. Aber wir haben jetzt wohl auch zu wenig Gelegenheit, darauf noch intensiv einzugehen. Oder wie ist das?
Ja, ich denke, wir sollten noch mal einen Blick werfen auf die Länder, die jetzt auch hier von uns aktuell in Rüsselsheim in der Entschließung der Stadtverordnetenversammlung, die sagt, wir wollen uns da erinnern und wir wollen das zusammentun. Ja, mit wem? Mit Leuten aus England und Frankreich, ja, überhaupt nicht in den Blick gekommen sind, wo ich versucht habe zu sagen, ja, aber also wir haben Leute hier, die kommen aus Jugoslawien, aus Serbien, Montenegro, aus Kroatien. Wir haben ganz viele Menschen hier, die kommen aus der Türkei, damals das sozusagen das Osmanische Reich. Wir haben viele Afrikaner hier aus ehemaligen Kolonien, die ja auch dann in den Kampf gezogen wurden. Da muss man doch eigentlich auch dran erinnern und sich mit ihnen gemeinsam versuchen zu erinnern. Wissen Sie, wie in diesen Ländern jetzt diese Erinnerung an den Ersten Weltkrieg gepflegt wird, diskutiert wird, auch kontrovers vielleicht diskutiert wird?
Ja, ich glaube, da bringen Sie einen ganz wichtigen Sachverhalt auf den Tisch. Wir sind ja eine deutsche Nabelschau gewohnt und wir wissen auch, dass der Zweite Weltkrieg und die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg den Ersten Weltkrieg in unserem Bewusstsein ziemlich stark verdrängt hat. Tatsächlich muss man sich mal umschauen, was ist in anderen Nationen los. Es gibt interessante Zahlen auch, die über das politische Interesse in den unterschiedlichen europäischen Ländern Aussagen machen. In England wurden seitens der Regierung 60 Millionen zur Verfügung gestellt, um offiziell an den Ersten Weltkrieg zu erinnern. In Frankreich sind ebenfalls 60 Millionen Euro bereitgestellt worden und in Deutschland sollen es mal gerade 4 oder 5 Millionen sein. Schon daraus können Sie ablesen, wie unterschiedlich in den verschiedenen Ländern, die am Ersten Weltkrieg teilhatten, erinnert wird. Wie das in jenen Ländern der Fall ist, die gar nicht so sehr in unserem Blickfeld drin sind, das sind ja viele Länder der Welt, die am Ersten Weltkrieg beteiligt waren, die wir überhaupt nicht wahrnehmen. Das kann auch ich Ihnen nicht sagen, weil darüber eine internationale Kommunikation derzeit gar nicht geführt wird. Man kann nur so viel sagen, in Frankreich war der Erste Weltkrieg schon immer la grande guerre, also das große Ereignis des 20. Jahrhunderts, unter dem die Franzosen am meisten gelitten haben. Und deswegen ist auch die französische Erinnerung, die ja jeweils am 9. November eines jeden Jahres gepflegt wird, dem Tag, an dem der Waffenstillstand von Compiègne geschlossen wurde und an dem dieser Krieg, der ja maßgeblich auf französischem Territorium geführt wurde, endlich zu Ende war. In Frankreich ist das immer eine Erinnerung an die Millionen von toten Franzosen und an die gewaltigen Zerstörungen, die die deutschen Armeen, zumal in Nordfrankreich, angerichtet hatten. In England ist ebenfalls die Trauer über die Kriegstoten, über die vielen Kriegstoten, die durch die britische Beteiligung am Ersten Weltkrieg zu verzeichnen waren, ganz im Vordergrund. Und in Deutschland weiß man gar nicht so richtig, wie man mit dem Ersten Weltkrieg erinnerungspolitisch umgehen soll. Und dieses Jahr ist uns ja durch das Buch von Christopher Clarke und einige andere Publikationen, die aber nicht diese Bedeutung erlangt haben, sozusagen das Thema von außen ein Stück weit aufgedrängt worden. Und wir erleben nun, dass...
Aber dankbar aufgegriffen worden offenbar, ne?
Also, ja, dankbar. Ja. Und da müssen wir uns jetzt vielleicht mal die Frage vorlegen, wie kann das eigentlich dazu kommen, dass ein dicker Wälzer, fast 1000 Seiten, eng bedruckt, eines nicht-deutschen Autors, Autors aus einem Land, das auch im Ersten Weltkrieg gar nicht beteiligt war. Wie kann das in Deutschland eine solche Karriere machen? Mir persönlich ist nicht erinnerlich, ob es schon mal ein Buch gegeben hat von diesem Volumen, also ein historisches Sachbuch mit diesem Volumen und mit einem allgemeinen großen Thema wie dem des Ersten Weltkrieges, das sensationelle 200.000 Mal in Deutschland verkauft worden ist. Das drängt sich die Frage auf, was ist da los? Was ist da los? Was für ein Humus haben wir da? Oder was hat der Mann ausgesagt, was die Menschen dazu veranlasst, dieses Buch zu kaufen? Und vielen wird es ja so gehen wie Ihnen, die schnuppern mal rein, aber haben natürlich nicht 14 Tage am Stück Zeit, sich durch das Buch durchzuarbeiten. Aber was ist da los? Wie kann ein solches Buch zu einem solchen Renner werden? Da darfst du mal vielleicht noch mal ein paar...
Das machen wir nach der nächsten Musik. Also mir ist spontan jetzt nur noch eingefallen, Die willigen Vollstrecker, ein Buch, das vielleicht eine ähnliche Wirkung hatte und dann heiß diskutiert worden ist. Ich weiß nicht, in welcher Auflage das hier
bei weitem
verkauft worden ist.
Ja, wobei man eben auch berücksichtigen muss, da die englischsprachige Ausgabe hatte nicht die gleichen Verkaufszahlen und in anderen Ländern, in den nicht deutschsprachigen Ländern, ist der Erfolg bei weitem nicht so groß. Also muss man speziell die Frage stellen, warum ist in Deutschland der Erfolg von Christopher Clarke so groß?
Gut, aber jetzt zunächst mal mit Musik noch ein Blick auf die Erinnerung in Frankreich. Allerdings nicht so, wie Sie sie geschildert haben, sondern die Erinnerung eines französischen Militaristen an den Guerre de 14-18. Georges Brassens hat ein Lied dazu geschrieben. Wir hören den Anfang von diesem Lied und dann eine deutsche Übersetzung von Franz Josef Degenhardt.
Ah ja, schön.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie entre
Attenwagen, Weltkrieg Nummer 1.
Ja, Fans von Weltkrieg Nummer 1 werden diejenigen, die Christopher Clarks Buch, die Schlafwandler, hochloben und in die Diskussion bringen. bestimmt nicht sein, aber Sie haben ja Ihre Gründe, warum Sie dieses Werk, was von Professor Wette, den wir im Moment bei Radio Attac auf Radio Rüsselsheim in Freiburg am Telefon haben, kritisiert wird, als unzulänglich beschrieben wird, um die Ursachen dieses Krieges aufzudecken, sozusagen eine reine Betrachtung von Kabinettspolitik oder fast reine Betrachtung davon, kann das ja alles nicht erklären. Aber Professor Wette versucht jetzt zu erklären, warum dieses Buch gerade in Deutschland so ein Erfolg geworden ist.
Gut, also wir müssen noch mal kurz konstatieren, das Buch ist in englischer Sprache verfasst worden, ist zunächst in englischer Sprache in London erschienen, war dort noch nicht der große Renner, sondern erst als die deutsche Übersetzung vorlag, kam es auf die Bestsellerlisten.
Ja, wobei, also ich fand interessant, dass schon bevor die deutsche Übersetzung vorlag, es in wichtigen deutschen Zeitungen und Zeitschriften rühmende Besprechungen gab.
Ja, da kann man sich nur vorstellen, dass der große Konzern Random House, und der ja mit Bertelsmann zusammenhängt, sich eine wirklich ausgeklügelte Verkaufsstrategie ausgedacht hatte. Sozusagen als Leitmedium in diesem Falle hat wohl das Magazin Der Spiegel fungiert. Dort erschien eine Rezension, die sinngemäß lautete, Deutschland war schuld am Ersten Weltkrieg, aber nicht mehr als andere auch. Und damit war das gesagt, was in den deutschen Ohren natürlich sehr positiv klang. Ähnlich positiv hatte ja geklungen, was der britische Politiker Lloyd George Anfang der 20er Jahre verlauten ließ, Deutschland sei in den Ersten Weltkrieg hineingeschlittert, und dann konnte man sich ja ausdenken, was damit gemeint war, dass es eben kein gutes Krisenmanagement gegeben hatte, dass niemand aber so eine rechte Kriegsabsicht hatte und man eben in was hineingerutscht ist, was man gar nicht so recht wollte und was man auch gar nicht so recht durchschaut hat. Das zuletzt Gesagte habe ich ja schon zuvor zu widerlegen versucht. Man hat sehr, sehr wohl gewusst, was da kommen könnte, auch wenn man sich in der Illusion verfangen hatte, dass man vielleicht nur einen kurzen Krieg haben könnte. Aber was war nun der Grund für den Erfolg dieses Klagbuches in Deutschland? Schon 1914 war die deutsche Regierung sehr stark bestrebt, eine Situation herbeizuführen, in dem die eigene Aggressionsabsicht in keiner Weise erkennbar war. Daher ist die russische Mobilmachung als Vorwand dafür hergenommen worden, nun die deutschen Kriegserklärungen auszusprechen. Wie bekannt hat ja das Deutsche Reich am 1. August 1914 in Russland den Krieg erklärt, und dann 4 Tage später hat das Deutsche Reich Frankreich den Krieg erklärt, und die Menschen in Deutschland erhielten die Nachricht, Deutschland müsse sich wehren. Der Feind habe uns das Schwert in die Hand gedrückt, hat Wilhelm II. In einer öffentlichen Rede formuliert. Also man selbst habe keine bösen Absichten gehabt, sondern die Bösen seien die Feinde. Und mit diesem Glauben zogen Millionen deutscher Soldaten, eben auch Sozialdemokraten und Gewerkschafter, die noch kurz zuvor für den Frieden demonstriert hatten, zogen nun in den Krieg in der subjektiv festen Überzeugung, sie müssten das deutsche Vaterland verteidigen. Und dann kamen im Laufe der Jahre immer mehr neue Fakten ans Tageslicht, und immer stärker wurde bezweifelt, ob es denn mit dieser Verteidigungslüge alles mit rechten Dingen zugehe oder ob Deutschland nicht doch eine aggressive Handlung begeben habe. Und darüber hat man nun schon 100 Jahre gestritten. Mhm. Die großen Etappen dieses Streits sind einmal der Versailler Friedensvertrag, der in seinem Artikel 231 Deutschland die Hauptkriegsschuld zuweist. Dagegen haben die rechten Parteien insbesondere, aber auch die demokratischen Parteien der Weimarer Zeit, die KPD eingeschlossen, sind Sturm gelaufen und haben immer behauptet, Deutschland sei keineswegs der alleinige oder der Hauptkriegsschuldige, bis dann nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Forschungen des Hamburger Historikers Fritz Fischer die Sichtweise dahin gelenkt wurde, dass doch die Haupttriebkräfte, die in den Ersten Weltkrieg geführt haben, in der Berliner Reichsleitung zu suchen seien. Und dabei ist es eigentlich in den letzten 50 Jahren so ungefähr geblieben. Es gab keine großen Kontroversen mehr. Man hat zwar auch die Politik anderer Mächte näher durchleuchtet und hat gesehen, dass dort auch keine Friedensengel saßen, was aber gar nicht überrascht, in einem Zeitalter, in dem der Krieg als ein legitimes Mittel der Politik galt, und zwar überall galt, und in dem ja auch ein völkerrechtliches Kriegsverbot noch gar nicht existierte. Also, dass, wie Clark das auch beschreibt, überall in Europa auch kriegstreiberische Militärs und Politiker auszumachen waren, das ist überhaupt nicht zu bestreiten, aber das führt unseren Blick noch nicht auf die entscheidende Ursache des Ersten Weltkrieges. Und nun kommt also im Jahr 2014 oder 2013 oder wann immer das Buch nun in der breiten Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen worden ist, nun kommt einer und bietet eine Idee an, dass die Schuld am Ersten Weltkrieg entweder für eine unwichtige moralische Frage erklärt wird, auch das macht ja Clark, indem er sagt, nein, der Krieg war kein Verbrechen, sondern der Krieg war eine Tragödie, so ist seine Formulierung. Damit wird eine Umverteilung der Verantwortung vorgenommen, denn es ist ja eine alte Tatsache, wo alle schuld sind, ist letzten Endes keiner schuld. Okay. Und diese Botschaft geht vielen Deutschen gut herunter, so wie in den 20er Jahren die Botschaft von Lloyd George gefallen hat. Wir sind doch alle hineingeschlittert. Damit war eine große Entlastung, gerade auch vom Kriegsschuldparagrafen des Versailler Friedensvertrags war das eine große Entlastung. Und nun bietet der scheinbar sehr neutrale Wissenschaftler aus Australien bietet wieder eine solche Sicht der Dinge an. Und das hört man in Deutschland gerne. Und ich habe den Verdacht, auch gerade bei jüngeren Menschen, auch aus den jüngeren Generationen, die eine etwas weniger belastende deutsche Geschichte doch sehr gerne sehen und es daher dankbar annehmen, wenn so jemand wie der genannte Autor kommt und ihnen eine etwas freundlichere Sicht der Dinge anbietet, als sie bisher auch in den Schulen gelehrt wurde. Damit erkläre ich mir den großen Bucherfolg. Der Bucherfolg kann nicht daran liegen, dass nun umstürzend neue Quellen gefunden worden wären, die uns zwängen, eine neue Sicht der Ursachen und Voraussetzungen des Zweiten Weltkrieges zu entwickeln. Clark selbst und auch der andere Autor Münkler, der hier mal erwähnt werden soll, sagen ausdrücklich, nein, neue Quellen haben wir nicht gefunden, sondern was wir gemacht haben, wir haben die bereits bekannten Quellen neu interpretiert. Mehr ist also nicht zu vermelden. Mhm. Im Übrigen, Sie haben vorhin diese wichtige Frage angesprochen, dass wir ja viele Menschen inzwischen in unserem Land, in die Gesellschaft integriert haben, die aus ganz anderen Zusammenhängen kommen, als wir mit unserer deutschen Nabelschau sehen. Das ist eine neue Thematik, der wir uns widmen müssen. Und für diese Frage gibt es ein Buch, für das ich bei dieser Gelegenheit werben möchte. Das stammt von dem Freiburger Historikerkollegen Jörn Leonhardt und heißt Die Büchse der Pandora. Und sie beschreibt den Weltkrieg, den Ersten Weltkrieg, wirklich mit dem Blick auch zum Beispiel auf Osteuropa, was sonst viel zu kurz kommt, und auch mit dem Blick auf die vielen anderen Staaten in der Welt. Insgesamt waren ja 37 Länder am Ersten Weltkrieg beteiligt. Also Jörn Leonhardt, der Freiburger Historiker, bietet hier einen vorbildlichen Überblick, der nach meinem Urteil auch Bestand haben wird, was die anderen erwähnten Bücher wohl kaum erwarten lassen.
Okay, das finde ich sehr schön. Vielen Dank für diesen Tipp. Könnten wir mal als Buch des Monats dann vorstellen? Können wir empfehlen, hier unserer Stadtbücherei sich das anzuschaffen? Und werde ich auf die Attac-Website als Empfehlung dann stellen. Jetzt vielleicht zum Abschluss doch nochmal einen Blick auf die aktuelle Politik. Also meines Erachtens könnte der Erfolg dieses Buches ja auch damit was zu tun haben, dass man ja aktuell sagt, wir müssen wieder sozusagen die Last des weisen Mannes schultern, mehr Verantwortung in der Welt übernehmen. Gauck, von der Leyen, Steinmeier haben das in München ausdrücklich nochmal gesagt. Und die Bundeswehr ist ja in vielen Ländern der Welt vertreten. Da ist es natürlich schon besser, wenn man sozusagen im Rücken nicht diese zwei großen Schuldkomplexe Erster, Zweiter Weltkrieg hat, sondern das alles ein bisschen relativieren kann. Und könnte das auch damit was zu tun haben? Und sozusagen gleich im Zusammenhang damit noch die Frage, im Moment versuchen ja die EU, die NATO, die USA ja in der Ukraine mehr Einfluss zu gewinnen und gehen dabei meines Erachtens auch relativ hohe Risiken von Konflikten, von Kriegen, zumindest Bürgerkriegen ein, in denen sie dann verwickelt sind. Wie sehen Sie das und wie sehen Sie, wie das bei uns in den Medien gespiegelt wird?
Ja, in der Tat war es eine Zeit lang beängstigend, wie dieser Ukraine-Konflikt eskaliert ist. Auf der anderen Seite konnten wir auch beobachten, dass es starke Anstrengungen zu einer Deeskalation gab. Und die Politiker von heute sind ja, das kann man ja wohl niemand unterstellen, sind ja wohl nicht auf dem Weg, auf dem gesuchten Weg in einen Krieg, wie das 1914 der Fall war. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Der Wille, diesen Konflikt kriegerisch auszufechten, ist nirgendwo vorhanden. Aber der Wille zum Krieg war 1914 sehr wohl, zumindest in einem Land, in Deutschland, vorhanden. Und darin sehe ich schon einen wichtigen Unterschied. Auch die Fähigkeit der diplomatischen Deeskalation ist, glaube ich, enorm gestiegen. Und die Bevölkerungen signalisieren den Regierungen ja allmonatlich, wenn man sie abfragt, dass sie an der Aufrechterhaltung friedlicher Verhältnisse interessiert sind und keinerlei Blick auf eine militärische Option haben wollen. Insofern ist es, glaube ich, vordergründig und vielleicht auch nicht ungefährlich, wenn so kurzschlüssige Analogien zwischen der Situation 1914 und der aktuellen Krise in Osteuropa gezogen werden. Ich möchte im Grunde davor warnen, die Unterschiede sind doch wesentlich größer als die Gemeinsamkeiten.
Okay, dann danke ich sehr herzlich für dieses ausführliche, lange Interview. Ich hoffe, die das Interview jetzt gehört haben, haben trotzdem noch Interesse, mit Professor Wetter auch dann selbst zu sprechen, zu diskutieren, sein Referat zu hören, wo einiges bestimmt wiederholt wird von dem, was hier passiert ist. Und es werden auch bestimmt noch mehr Leute kommen. Am 25. Juni, 19 Uhr, im Rüsselsheimer Stadt- und Industriemuseum, im Veranstaltungsraum dort, eine Veranstaltung von unserer ATTAC Friedens AG, vom Rüsselsheimer Museum und vom DGB Rüsselsheim. Ja, dann wieder herzlich willkommen, Herr Professor Wetter. Jetzt erstmal vielen Dank.
Ja, ich freue mich auf die Diskussion, die wir in Rüsselsheim haben werden.
Okay, jetzt als Musik zum Schluss nochmal die Dire Straits mit Brothers in Arms, wobei wir natürlich sagen, nicht nur die Brothers in Arms, sondern auch die Brothers and Sisters ohne Arms. Vertragt euch, seid gut zueinander.